Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des House Nine in the Morgue Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite der gute Markus. Moin.
Moin.
Und ja, du bist Special Guest heute. Sehr schön, dass es du geschafft hast ins Podcast-Studio. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz unseren Zuhörern vor.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Markus, ich komme aus dem schönen Hannover, bin Softwareentwickler, kein Spieleentwickler, das ist wichtig, und bin ungefähr seit 13 Jahren jetzt am Programmieren, genau, und arbeite in Bremen.
Cool. Woher kennen wir uns denn, Markus? Wie kam's?
Ja, gute Frage. Ich habe mal, ich glaube, bei Facebook war das damals, ein Spiel gesehen, und zwar How to Die in a Morgue, und fand das ganz interessant, habe dann auch den Podcast verfolgt, war auch in der Beta, glaube ich, ne? In der Alpha war ich nicht, in der Beta von eurem Game, hab quasi die Mac-Version getestet, und ja, fand ich super, und seitdem verfolge ich euch oder dich, und ja, wir hätten uns ja auch sehen können.
Das stimmt. Gut, dass du drauf ansprichst. Also in dieser Folge gibt's auf jeden Fall sehr schönen Content, freue ich mich schon drauf. Und zwar waren wir beide auf den German Dev Days, einem sehr coolen Entwickler-Treff/Konferenz. Die war vergangene Woche, und dazu möchte ich heute ein bisschen mit dir reden, Markus. Was waren die Highlights? Was hat dir gut gefallen? Was waren wirklich auch so Learnings, die man da rausgezogen hat? Und ja, bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz auch nochmal ein kurzer Rückblick. So was Ähnliches hatten wir schon mal in der Podcast-Folge 7 gemacht. Da habe ich über die Games Days an meiner Hochschule berichtet. Also falls ihr noch mehr Input braucht zum Thema Spielentwicklung allgemein, dann gerne nochmal in Folge 7 reinhören. Ja, vielleicht mal deine Story zu den German Dev Days. Wie bist du darauf aufmerksam geworden und was waren so deine Erwartungen da?
Okay, ich bin darauf aufmerksam geworden, glaube ich, vor 2 Jahren, als die erste German Dev Days angekündigt wurde. Was ich spannend fand, war, dass es eigentlich eine rein deutsche Konferenz ist. Also das heißt, es gibt da eigentlich so gut wie keine englischen Vorträge, was ich sehr gut fand, weil Englisch bei mir, sag mal, kleines Manko ist. Ist noch alles okay, aber fand ich sehr angenehm. Und der Preis fand ich gut, Der ist relativ gering für eine Konferenz. Da kann man als Nichtstudent, glaube ich, für 119 Euro hin und als Student umsonst. Und das fand ich super. Ich wollte sowieso mal reinschnuppern in die Branche. Habe immer wieder Interesse gehabt an der Spieleentwicklung und habe damals auch mit einem Kumpel an einem kleinen Unity-Game gearbeitet. Und da hatten wir Bock hinzugehen. Leider ist das bisschen gescheitert an dem Auswahlverfahren. Und zwar ist das so, bei den German Dev Days, da kann man sich nicht einfach anmelden, dann ist man dabei, sondern man kommt im Pott und es wird per Zufallsverfahren entschieden, wer denn quasi eine Karte bekommt. Und mein Kumpel hat damals eine bekommen, ich leider nicht. Und ja, deswegen habe ich mich dieses Jahr beworben und hatte Glück.
Cool, also 2018 hat es geklappt. Eine spannende Entwicklerkonferenz in Frankfurt, also auch unweit des Hauptbahnhofs, gut erreichbar gewesen das Ganze. Und über 2 Tage verteilt. Also ich muss vielleicht vorwegschicken, ich war nur am ersten Tag da und du warst, glaube ich, an beiden Tagen da, richtig?
Genau, ich bin da Montag angereist und ja, weil ich halt aus Bremen komme und die Anreise relativ weit ist, so 3-4 Stunden, habe ich mir die beiden Tage vorgenommen, weil ich einfach auch wissen wollte, wie Leute so ticken. Und da waren ja wirklich ein paar Highlights bei, ein paar Promis aus der Szene, sag ich mal, der Björn Pankratz und Jan Klose zum Beispiel von Deck 13, und das wollte ich mir dann nicht entgehen lassen.
Okay, super. Also was waren jetzt nochmal genau deine Erwartungen? Einmal ein bisschen austauschen, ein bisschen ein paar Learnings draus ziehen, und das war's schon, oder hast du noch mehr gesagt, dass du vielleicht auch tatsächlich irgendwie vielleicht einen Partner für ein neues Spieleprojekt suchst oder so, oder was war so die Motivation vor allem?
Eigentlich ging es wirklich darum, mal schauen, wie die Branche so tickt. Man kriegt das ja eigentlich als Gamer immer nur so ein bisschen von außen mit. Ich hatte auch mal überlegt, in die Branche reinzugehen, und deswegen wollte ich einfach mal schauen, wie Leute so drauf sind, wie ist der Wissen Austausch, was sind das für Menschen? Sind das alles nur Nerds oder gibt es da auch ein paar, sag mal, in Anführungszeichen normale Entwickler? Und das sollte mir das ein bisschen zeigen, und das hat es auch.
Okay, bin ich mal gespannt, wie das Resümee nachher ausfällt. Wollen wir vielleicht mal direkt reinstarten, wie so der Aufbau von der Konferenz ist, weil ich finde es auch mal spannend, wenn ich irgendwie jetzt auch andere Podcasts folge, da finde ich immer manchmal so auch die Frage nicht ganz so gut beantwortet, ja, wie ist die Konferenz überhaupt aufgebaut? Also es sind, glaube ich, so 3 Parts gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Es sind zum einen Vorträge, also ganz normal, vorne steht eine Person da und redet über ein Spiel, beziehungsweise es gab auch so Talkrunden, wo so ein bisschen ein Thema von mehreren Leuten besprochen wurde. Und als weiteren Part gab es eben diese Workshops und dann noch diesen Showfloor, wo eben andere Spiele ausgestellt wurden, wo Indie-Teams sich vorstellen konnten. Und ja, gut, eigentlich sind es fast sogar 4 Bestandteile, weil klar, Networking gehört einfach zu jeder guten Konferenz dazu.
Genau, und dieser Indie-Bereich, den würde ich vielleicht gar nicht sogar als separaten Bereich sehen. Da kommt man halt hingehen neben den Vorträgen. Also es war jetzt nicht so, dass zwischendurch mal Pause war, 3 Stunden, dann konnten alle in den Indie-Bereich. Das war quasi immer permanent präsent, ne?
Genau, ja. Aber so grundsätzlich, was würdest du denn sagen, was war so für dich der Hauptbestandteil? Also hast du dich eher so ein bisschen auf die Vorträge fokussiert oder hast du dir auch alle Indie-Games da vor Ort mal angeschaut oder wie war es so für dich, die Gewichtung?
Für mich war eigentlich der Fokus auf den Vorträgen. Ich ging auch davon aus, dass man sich für die Workshops eigentlich vorher anmelden musste und die Workshops, die waren auch relativ lang, glaube ich, ne? Du warst ja, glaube ich, bei einem dabei, der ging 3 Stunden und das wäre mir zu viel Zeit gewesen, weil die Vorträge einfach alle super waren und ich da echt viel rausgenommen habe. Von daher habe ich da die Workshops gemieden.
Genau, Sie haben jetzt gesagt tatsächlich, dass Sie es dieses Jahr noch komplett ohne Anmeldung gemacht haben für die Workshops. Einfach aus Zeitgründen oder so. First come, first serve war so das Prinzip bei den Workshops, genau.
Genau, wusste ich aber nicht. Hätte ich es jetzt gewusst, hätte ich das vielleicht in Betracht gezogen. Und zu einer Frage zu der Indie-Area. Ich war relativ früh da. Ich kenne das so von anderen Konferenzen, früh rein, weil die Schlange nachher groß wird. Und ich war, glaube ich, es ging los um 9 und ich war, glaube ich, um 7:45 schon da. Und da hatte ich quasi eine Stunde alleine in der Indie-Hall neben den Entwicklern. Die haben da teilweise noch aufgebaut und da habe ich ein bisschen mit denen gequatscht und mir die Spiele angeguckt. Das war eigentlich echt super. Also nette Leute, alle offen und zeigen gerne, was sie gemacht haben.
Ja, cool. Super. Genau, bevor wir es vergessen, kann man ja direkt mal erwähnen, du machst auch selber einen Blog rund um das Thema auch Spieleentwicklung und hast ja auch einen interessanten Beitrag verfasst zu den German Dev Days und den Beitrag werden wir auf jeden Fall verlinken. Und da kannst du ja vielleicht auch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil du hast es ja unlängst im Blog gemacht. Was waren so deine spannendsten Vorträge? Fangen wir vielleicht mal mit der Nummer 1 an oder halt mit dem Vortrag, den du erstmal pitchen möchtest.
So. Mhm. Okay, ich kann dazu mal sagen, es waren halt 2 Tage und die waren wirklich vollgepackt mit Vorträgen. Ich glaube, das fing um, ja, ich komme mal nach, 10 Uhr an und ging teilweise bis 19 Uhr und jede Stunde ein Vortrag. Also das waren Massen an Vorträgen und das fand ich auch echt super. Das Highlight vielleicht am ersten Tag war auch fast der erste Vortrag. Und zwar war das ein Dutzend Dinge, die man wissen sollte, bevor man ein Mobile-Multiplayer-Spiel mit Unity entwickelt. Das war der Matthias Rudi von Chipsoft. Der hat ein bisschen die Lessons Learned aus ihrem Spiel erzählt und das fand ich eigentlich großartig, weil es Unity direkt betrifft. Ja, viele Vorträge waren halt mehr so theoretische, gar nicht speziell auf eine Engine. Und er hat endlich mal gezeigt, weil es sich um ein Multiplayer-Spiel handelt. Viele Leute denken halt, denken, dass da reinweg eine Engine reicht. Aber er hat auch mal den Netzwerk-Part gezeigt. Und da hat man gesehen, da gehört halt nicht nur die Engine dazu, sondern du brauchst halt die Spiele-Clients, die Backend-Systeme, du brauchst ein Lobby-System. Und da hat man quasi mein täglich Brot gesehen, halt die Web-Entwicklung, die Server-Infrastruktur und solche Sachen. Das fand ich eigentlich super, dass er da mal auch einen Blick gezeigt hat.
Weißt du, haben die das selber gehostet oder haben die es auch über eine Cloud dann abgefeuert?
Ja, das ist sogar eine Frage, die ich gestellt habe. Nee, die haben das alles selber gehostet, hatten auch kein Docker oder sowas. Die Firma ist relativ, sag mal, alt in Anführungszeichen, die gibt es schon seit 18 Jahren und die haben alles selber entwickelt und hosten das auch selber. Ob jetzt, also die haben jetzt keine Amazon Cloud oder so, zumindest habe ich das so nicht verstanden.
Okay, was war so der spannende Aspekt oder was ist quasi das Learning, was du draus gezogen hast für dich persönlich? Also ist es sehr umfangreich, da reinzugehen, das Thema Netzwerk und Mobile Games?
Das auf jeden Fall. Die haben zum damaligen Zeitpunkt, gab es diese Unity Network Engine oder dieses Protokoll noch nicht und das haben sie alles selber geschrieben. Das ist, glaube ich, sehr aufwendig und gerade Multiplayer-Spiele sind halt echt schwierig, weil du diese Echtzeit hinkriegen musst und da hapert es ja bei vielen Spielen dran. Das ist so, was ich rausgenommen habe. Also fangt nicht mit einem Multiplayer-Spiel an. Das ist ja gerne mal der erste Use Case für einen angehenden Spieleentwickler. Ich baue mal WoW nach. Schlechte Idee. Und der hat auch ein bisschen erzählt, was man halt beachten musste. Wie hältst du ja das Handy oder wie orientierst du dich an dem Spiel, was du machen willst? Soll das halt Tablet sein? Da musst du dich auf eine Plattform beschränken und auf solche Sachen ist auch eingegangen. Eigentlich Sachen, die einen meistens relativ klar sind, aber die vergisst man doch gerne.
Ja, das ging mir auch so tatsächlich auch bei anderen Vorträgen, dass ich dachte, okay, das habe ich schon irgendwo mal entfernt mal gehört, aber das tatsächlich nochmal so intensiv nochmal beigebracht zu bekommen, ist dann halt schon nochmal was anderes. Das sind so augenöffnende Momente, wo du denkst, okay, das ist tatsächlich echt wichtig, dass du das irgendwie im Fokus behältst und das ist halt nicht nur so ein Randdetail, sondern das kann immens wichtig werden.
Genau, und ganz wichtig ist immer alles aufschreiben, ne? Also gerade bei den Vorträgen, weil du sagst es gerade, man hat es mal gehört und ja, bei der nächsten Entwicklung, was machen wir, was habe ich denn gerade und dann fällt das leider unter den Tisch.
Okay, cool. Ja, warst du es zu dem Aspekt von dem Vortrag oder hast du noch irgendwie was du ergänzen möchtest?
Zu dem Vortrag war es das eigentlich alles. Wie gesagt, ich fand es eigentlich super spannend. Der nächste Vortrag, zu dem ich jetzt gehen würde, war einer, der mich eigentlich am meisten überrascht hat. Und zwar hieß das Raising RRPPU and Conversion, weil Englisch klingt ja mal besser. So hieß, okay. So hieß der Vortrag zumindest von Teut Weidemann. Den kannte ich so nicht, den Teut. In der Szene selber scheint er relativ bekannt zu sein. Dazu kann man auch sagen, die Szene ist relativ klein und auch familiär, also gefühlt kennt da jeder jeden und man wird direkt umarmt, also die Kollegen umarmen sich da und bei dem Vortrag ging es darum, der Teut hat damals mal mit einer Spielefirma gestartet, der ist irgendwie seit 30 Jahren in der Branche und der hat so ja relativ Data Science betrieben, also er hat erzählt, auf was man achten muss, um ja, die Conversion Rate zu optimieren. Okay. Das klingt jetzt nicht so nach, oh cool, ich baue mir ein tolles Spiel. Das ist halt mehr der spätere Part, wie ich monetarisiere, welche Features ich brauche, ist darauf eingegangen. Das vergisst man ja auch leicht, wenn man so eine Spielidee hat. Die Idee ist immer toll, aber am Ende musst du ja auch irgendwie Geld damit verdienen. Und ja, wer mal die modernen Spiele anguckt, da geht es halt auch viel so um Conversion. Also wie kriege ich den Spieler dazu, vielleicht den einen oder anderen Euro im Spiel zu lassen, dass ich mir auch mal eine Pizza im Feierabend kaufen kann.
Mhm. Hatte da auch wieder so ein bisschen drüber gesprochen, dass es irgendwie halt, sag ich mal, ein geringer Prozentsatz ist, der halt so das, so die Hardcore-Spieler, die halt das so finanzieren über In-Game-Käufe oder ist das gar nicht gefallen?
Du meinst wahrscheinlich das Prinzip der großen Wale, die die Spiele finanzieren. Das sagt er auch, das gibt es, aber das ist halt eher die Ausnahme. Also kommt immer auf das Genre an und das Spiel, die sind natürlich alle unterschiedlich, aber wir gehen jetzt hauptsächlich im Free-to-Play-Bereich. Okay. Da hat er halt erzählt, wie du Sachen, Features baust und was du optimieren musst, wie du deine In-App-Käufe, also dass 99 Cent im In-App-Store eigentlich Unsinn ist, weil das sowieso keiner kauft, sondern eher mehr so ein Ding ist, ja, das ist schön, dass es das gibt, aber ich kaufe mal das Bessere. Und auch ein bisschen gesagt, dass Formulierungen wichtig sind. Also Best Price und solche Geschichten. Also wer, sag mal, aus der klassischen Softwareentwicklung kommt und so ein bisschen AB-Tests mal gehört hat, so in die Richtung ging das auch. Wie optimiere ich Sachen und genau.
Aber es gibt ja auch schon so ein paar schwarze Schafe, die das Free-to-Play-Modell irgendwie falsch verstanden haben und wirklich eher dazu übergehen, vielleicht auch den Spieler so ein bisschen auszunehmen. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch eben auch Leute, die das einfach mit Sinn und Verstand vorgehen und vielleicht einfach sagen, gut, wir wollen natürlich Geld damit verdienen, aber wir setzen da halt auch einfach nur legitime Mittel ein. Ne?
Also ich finde die Entwicklung, das ist, betrifft ja nicht nur Spiele, sondern allgemein Software oder ja, Software, wo du etwas kaufen kannst, da geht es halt sehr in die Psychologie. Ne? Wie bringe ich Leute dazu, möglichst viel Geld dazulassen? Und klar gibt es da schwarze Schafe, aber da, ja, wenn wir die Diskussion aufmachen, Beispiel Blizzard, die optimieren ja auch sehr, sehr viel in ihrem Game. Beispielsweise, wenn du bei Hearthstone so eine Packung aufmachst, das ist, wie es klingt, wie es aussieht, das ist alles optimiert darauf, dass du halt das beste Gefühl hast. Und ja, aber um sowas ging es quasi, ne?
Okay, super. Ja, cool. Ich würde da direkt mal anschließen, wenn du sagst Psychologie, weil ich habe nämlich noch so ein Thema rausgepickt mir, da dem Vortrag ging es so ein bisschen darum, was kann man quasi aus seinen Träumen ziehen, um vielleicht bessere Games zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob du da schon eine Idee hast, wie man da vorgehen könnte. Ich lasse dir da mal ein bisschen Freiraum. Hast du eine Idee, wie man aus seinen Träumen irgendwie Spielideen entwickeln kann?
Ja, schwierig. Also den Vortrag hatte ich überlegt zu wählen, aber das klang mir ein bisschen zu esoterisch, um ehrlich zu sein. Also es gibt ja Techniken, wie man seine Träume manipulieren kann und auch da quasi interagieren kann. Aber ja, Spielideen, das kann ich mir jetzt schwer vorstellen.
Okay, also die Maria, die das gemacht hat, den Vortrag Sandbox in Your Mind, die hat eben halt gesagt, dass sie halt Wachträume so rüberbringt, dass man sich auch noch dran erinnern kann in Träumen und. Und da hat sie schon gesagt, sie hat da so ein paar verrückte Einfälle gehabt durch ihre Träume, die sie tatsächlich auch in Games umgesetzt hat. Und ich fand es einfach mal einen interessanten Ansatz zu sehen, weil sie natürlich auch schon recht hat mit dem Argument, dass eigentlich das, was du in den Träumen so erlebst, eigentlich schon sehr individuell ist. Und wenn du halt irgendwie, sag ich mal, sonst ein Game-Konzept oder so erstellst, dann berufst du dich ja meistens auf irgendwelche Sachen, die schon in der echten Welt existieren und du eigentlich quasi nur nochmal in einer anderen Form vielleicht aufwärmst. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, der Vortrag hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ich fand es dennoch mal ganz inspirierend, einfach da noch so einen anderen Blick mal auf diese ganze Spieleentwicklung zu werfen.
Okay. Klingt auf jeden Fall spannend. Man muss das, glaube ich, mal immer ausprobieren, ne? Ob das wirklich sowas bringt. Aber es ist immer nett das, zu hören, dass es solche Techniken gibt. Also hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass man damit halt Spieleideen finden kann.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir schwenken fast schon mal wieder rum. Es war ja schon dann fast Mittagszeit auf ein Bier mit Handy-Games. Ich glaube, da waren wir beide und von daher können wir da vielleicht auch zwei Sichtweisen drauf werfen auf den Vortrag.
Genau, ich war auch, ich saß, glaube ich, in der ersten Reihe, da haben wir uns ja verzweifelt gesucht, aber leider nicht gefunden. Aber ja. Du kannst gerne anfangen, wenn du magst.
Okay, ja, also man muss sagen, es war eigentlich eher so ein offenes Frage-Antworten-Format. Also die beiden Moderatoren vorne, der Jochen Gebauer und der Kollege von Handygames, die haben uns einfach so gesagt, ja gut, letztendlich Barbecue-Soße ist am Start und jeder, der eine gute Frage stellt, bekommt da eine geschenkt, überreicht. Und deswegen war es sehr publikumsgesteuert. Also man konnte eigentlich alles fragen rund um Spieleentwicklung. Und es war eigentlich schon sehr getrieben so in der Richtung von wegen, hey, Vermarktung von Spielen, Spielepresse, Wichtigkeit von Spielepresse, wieso kommt mein Spiel vielleicht als kleiner Indie jetzt nicht unbedingt immer bei der GameStar aufs Cover oder so, solche Themen vor allem. Und ja, war für mich jetzt nicht immer alles ganz neu, weil vieles wurde auch schon so ein bisschen in dem Auf ein Bier-Podcast aufgegriffen. Der hatten ja auch schon mal das Thema so Games-PR und so behandelt. Aber dennoch immer mal spannend, da wieder so ein paar Impulse zu bekommen. Was ich vor allem richtig geil fand, und da bin ich auch mal umso mehr auf deine Meinung gespannt, dass man einfach gesagt hat, okay, es gibt ja so viele Social-Media-Kanäle und so, und es ist alles super überlaufen. Liebe Spieleentwickler, überlegt euch doch mal vielleicht, wie ihr abseits von den klassischen Kanälen eure Spiele erreicht irgendwie, oder auch die Presse. Vielleicht schickt ihr denen irgendwann mal ganz klassischen, einen handgeschriebenen Brief oder so. Solche Einfälle, oder ihr geht einfach mit auf den Marktplatz mit eurem Spiel und lasst einfach mal so die Spieler an euer Spiel rantreten. Was meinst denn du dazu, in solchen Konzepten?
Ja, also ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich habe da jetzt nicht so viel rausgezogen. Bei diesen freien Vorträgen geht es halt immer ums Publikum. Du hast ja erwähnt, es ging viel um PR und Marketing. Man kann da vielleicht auch erzählen, dass der gute Herr von der GameStar auch im Publikum saß und zumindest zugehört hat. Ja, PR und Marketing war auch ein wichtiges Thema auf der Konferenz. Ich habe das Gefühl, dass viele Entwickler da wirklich Probleme haben, um halt Reichweite zu erzeugen und Aufmerksamkeit zu erregen. Es geht gar nicht mal darum, dass das Spiel schlecht ist oder sonst irgendwas. Es sind durchaus gute Spiele dabei, die aber einfach nicht diese Reichweite generieren. Und ja, die haben natürlich, hat er ja, der Christopher von Handygames ja auch gesagt, das mit dem Brief fand er halt, jemand hat ihm einen handschriftlichen Brief geschickt, das fand er sehr persönlich, aber hat er natürlich gesagt, ich habe es jetzt euch öffentlich gesagt und wenn ich jetzt morgen 300 handgeschriebene Briefe bekomme, dann hat das Ganze so wirklich keinen Effekt mehr. Ich würde eher sagen, dass die Entwickler einfach ihre Möglichkeiten mehr nutzen sollen. Ich glaube gar nicht, dass diese Spezialsachen so wichtig sind. Ich glaube, da gibt es einfach viele Möglichkeiten, die überhaupt gar nicht ausgenutzt werden. Mhm. Stichwort sind halt so SEO-Kanäle oder Social-Media-Kanäle, ein YouTube-Channel. Und ihr habt es ja eigentlich auch perfekt gemacht mit einem Podcast. Habt ihr viele Leute erreicht, auch viele aus der Branche. Und ja, einfach mal ausprobieren und sehen, was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ist das vollkommen okay. Also zum Erfolg gehört das Scheitern dazu. So.
Absolut. Ja, ich muss auch sagen, so ein Hauptlearning wäre eigentlich, geh ins Doing, mach einfach, probier es aus und es kann nicht viel mehr als sich schlecht ausgehen und so und vielleicht nicht so geil, aber dann weißt du zumindest, dass es nicht funktioniert und hast es halt ausprobiert. Und ich würde auch sagen, das ist eigentlich so der Tipp. Und ich glaube, diese Geschichte mit von wegen handgeschriebene Briefe, 300 Stück morgen im Brieffach oder so, ich glaube halt genau, das ist der Punkt. Also viele haben sich das angehört, haben es vielleicht gedacht, okay, das klingt eigentlich ganz interessant, aber die allerwenigsten werden es umsetzen. Von daher denke ich mal selbst, dass wenn man das jetzt umsetzen würde, dass man dann trotzdem zu einer der wenigen zählen würde, weil das halt wirklich immer so ist, du hörst was, aber bis es dann umgesetzt ist, da geht es halt immer so ein bisschen, gell?
Genau. Das Wichtige ist, glaube ich, das muss einfach zu dir passen, also zu dir als Person und zu dir als Team. Wenn du nicht dich damit identifizieren kannst und dich nicht wohl dabei fühlst, dann bringt es halt nicht, ne? Und wie gesagt, probier es aus, mach einen YouTube-Channel oder sonst irgendwas und wenn es failt, also keine Sau das anguckt, habt ihr auch nichts verloren, ne? Außer ihr lernt sowieso was. Also ausprobieren.
Absolut. Dann ging es schon in die Mittagspause für mich, glaube ich, und du hast doch ein bisschen durchgehalten.
Genau, ich war zwischendurch mal auch Mittagessen, das muss man leider auch wissen. Da gibt's nicht so wirklich Buffet oder sonst irgendwas. Da habe ich mich dann weggeschlichen und einen Döner gegessen und leider einen Vortrag verpasst. Aber genau, dann ging es weiter für mich. Dann war es das aber an großen Vorträgen, sag mal, an meinen Highlights für den Tag. Ich würde sonst gerne zu Tag 2 schwenken, wenn du magst.
Ja, genau. Ich schieb da noch eine Veranstaltung rein an Tag 1, die mich interessiert hat, weil das war tatsächlich auch schon der letzte Tag für mich, der erste und der letzte. Das war schon der Workshop am Nachmittag, 14 bis 17 Uhr zum Thema Games PR. Also wie erstelle ich überhaupt eine Pressemitteilung und wie bewerbe ich meine Produkte quasi oder wie stelle ich die öffentlich heraus? Und ja, ich fand das wirklich schon sehr spannend, einfach mal das mitzubekommen. Der PR-Mensch betreut unter anderem halt auch Sony als Kunde. Und da kann man sich natürlich vorstellen, so für God of War irgendwie eine Pressemitteilung zu schreiben, ist natürlich schon hochspannend. Und von daher direkt natürlich auch mal die Kontaktdaten gesichert und vielleicht auch potenzielle Arbeitgeber für die Zukunft, ja. Nee, das war einfach gut zu sehen, dass er halt einfach auch das nochmal dargestellt hatte, was PR ist und wo auch der Unterschied zum Marketing ist, zur Abgrenzung zur Werbung und so. Das wird ja oftmals auch so ein bisschen durcheinander geworfen, die Begrifflichkeiten. Und von daher fand ich das schon sehr interessant, auch vielleicht da, dass es eigentlich jeder kann auch PR einfach mal wagen zu machen, weil da kannst du eigentlich auch nicht so viel falsch machen, gerade wenn du jetzt Produkt-PR machst. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen schwer, dich als Spieleentwickler, du magst dein Spiel, dich da so ein bisschen zu rauszunehmen, weil der Unterschied zu einem Marketing-Text ist ja, dass du halt bei einer Pressemitteilung halt ja nicht irgendwie werblich jetzt dein Produkt bewirbst, sondern einfach eigentlich sehr objektiv das darstellst, sodass der Journalist, der deine Pressemitteilung sieht, das auch problemlos quasi abdrucken kann, ohne dass er jetzt diese ganzen schönen Adjektive erstmal rausstreichen muss, ja. Deswegen, ja, natürlich nicht ganz so einfach, immer eine Pressemitteilung zu schreiben, aber er hat natürlich gemeint, es kommt wahnsinnig drauf an, dass du es natürlich auch visuell heutzutage gut aufbereitest, weil diese Webseiten werden immer visueller. Also du brauchst Trailer, du brauchst Screenshots unbedingt und musst am besten natürlich auch deine Pressemitteilung entsprechend so aufbereiten, dass sie halt gut gelesen werden kann. Und da hat er einfach so ein bisschen einen Grundlagenkurs gegeben, Crashkurs würde ich mal sagen, dass du halt nach dem Mittag sozusagen auch gut deine eigene Pressemitteilung verfassen kannst für dein nächstes Indie-Game.
Klingt auf jeden Fall spannend und gerade der Punkt, den du gesagt hast, das Visuelle, ne? Also Pressemitteilung, ich bezweifle, dass überhaupt Leute die Texte lesen, ne? Also wenn du kein gutes Bild, also einen guten Screenshot drin hast, hast du eigentlich schon verloren, ne? Und das ist der Hauptpunkt, du musst die Leute catchen, ne?
Das Ding ist halt vor allem, ich glaube halt, wenn du Indie-Games entwickelst, dann wird es halt vor allem relevant, weil wenn es jetzt, sag ich mal, bei einem God of War oder so, da können sich die Leute sofort was drunter vorstellen, das ist ja auch schon der x-te Serienteil jetzt, da brauchst du natürlich jetzt nicht mehr groß irgendwie einen Screenshot in die PM anhängen oder so, oder da packst du natürlich einfach irgendwie das Media- oder Presskit halt einfach irgendwo als ZIP-Datei dran. Aber gerade bei so kleinen Indie-Games, da weißt du erstmal gar nicht, was du dir darunter vorstellen kannst. Und da ist natürlich umso wichtiger, dass du sozusagen nochmal einen Schritt mehr machst als vielleicht die großen, weil die sind ohnehin schon bekannt. Und wenn irgendwie God of War eine Pressemitteilung da erscheint, da sagt die GameStar oder die GamePro jetzt auch nicht, druck mal nicht ab oder so. Ist einfach wichtig für die Leserschaft. Bei einem Indie-Game hingegen musst du halt echt kämpfen um den wenigen Platz quasi im Heft oder so.
Genau, also würde ich hier auch so sehen. Und weil du sagst, die warten auf eine Pressemitteilung, also solche Sachen werden ja meist immer auf großen Konferenzen, E3 ist ein Beispiel, vorgestellt. Da wird, glaube ich, auch nicht mal auf eine Pressemitteilung gewartet, ne? Da wird es drauf gewartet, dass das Spiel veröffentlicht wird. Aber klar, du darfst halt nicht Indie verwechseln mit kommerziellen Spielen, ne? Also im AAA-Bereich, der ist, glaube ich, noch ein bisschen in weiter Ferne.
Auf jeden Fall, ja. Da wird
aber mit How to Die in a Morgue Episode 2 nimmt ihr das bestimmt in Angriff.
Absolut. Das ist immer ganz schlecht.
God of War ist der Maßstab.
Ja, absolut. Ja. Du bist dann irgendwie abends noch auf die Party gegangen oder hast du dir das gar nicht angetan?
Nee, ich habe es mir nicht angetan. Und zwar, erstmal war ich richtig fertig nach dem Tag. Wie gesagt, Content, Content, Content. Und der hat noch ein bisschen angedeutet, dass diese Party, wohl wenn jeder auf der Konferenz dieser Party gehen würde, wäre die einfach komplett überfüllt. Und ja, da habe ich mich einfach ein bisschen zurückgezogen und habe den Abend ausklingen lassen. Habe auch einen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Also ich war fleißig.
Okay, cool. Also sozusagen eher ein bisschen Working-Lifestyle und weniger dieses Networking, aber vielleicht dann davon mehr an Tag 2. Hast du da nochmal direkt irgendwie die Indie-Entwickler so ein bisschen den Austausch betrieben oder war das jetzt wirklich auf Tag 1 fokussiert?
Nee, ich bin da immer wieder lang gegangen und zwar habe ich beispielsweise mit den Entwicklern von Broken Games gesprochen. Die haben so einen, ja, ich würde es mal behaupten, so einen leichten Dota-Free-to-Play-Titel gebaut, den ich ganz interessant fand und habe ein bisschen mit denen gesprochen. Die haben eine eigene Engine gebaut und das finde ich ja immer interessant, wie Leute so in die Entwicklung starten. Die sind halt als Studieprojekt, haben die angefangen, so eine Engine zu bauen und dann ist da quasi ein Spiel draus entstanden und jetzt mittlerweile sind sie da und ja, suchen mal Geldgeber und mache ein bisschen PR damit und diese Entwicklung fand ich immer interessant. Die anderen Sachen habe ich mir auch angeguckt, habe jetzt aber nicht mehr großartig mit den Leuten gesprochen, weil die Zeit zwischen den Vorträgen, ich glaube, man hatte teilweise nur 10 Minuten, um da zu wechseln und ja, da habe ich dann mir eher die Vorträge angehört.
Okay, super, dann lass uns eigentlich mal den Vortragstag 2 durchstarten. Was hast du denn noch da so angeschaut, was war da so spannend?
Ich gehe hier mal durch, und zwar kann ich direkt mal mit dem Besten an dem Tag anfangen. Und zwar ist das der Vortrag von Jan Klose gewesen, den ich hier auch mal lobend erwähnen möchte. Und zwar hat er auch einen YouTube-Channel und zwar nennt sich Devplay. Vielleicht kennst du ihn auch, da geht es so ein bisschen, sind halt deutsche Entwickler, also sag mal die größeren Piranha Bytes, Keen Games, Deck 13 und Mimi Productions, die erzählen ein bisschen über Themen aus dem Alltag. Also letztens war zum Beispiel AAA Games, warum deutsche Entwickler das nicht schaffen oder auch Spieleförderung. Und das finde ich super, dass sie das so öffentlich betreiben und dass man so einen Blick in die Szene kriegen kann. Und der Jan hatte das Thema Last Exit Lootboxen, hat die klassische Spieleindustrie in Deutschland eine Zukunft? Und vielleicht hast du das auch mitgekriegt, es werden ja immer wieder deutsche Publisher oder größere Firmen aufgekauft. Letztes Beispiel, da fällt mir der Name natürlich nicht ein, Koch Media, glaube ich, genau, wurde aufgekauft von, ich glaube, THQ Nordic Games und das war so ein Aufhänger, also ich fand es damals auch, erschreckend will ich sagen, aber so symptomatisch für diese, ja, das Aussterben der deutschen Entwickler oder beziehungsweise der deutschen, ursprünglichen deutschen Spielefirmen und da ist auch ein bisschen drauf eingegangen. Die sind ja früher gestartet, jetzt, ich glaube 2001, 2004, irgendwie sowas und seit dem Zeitpunkt hat sich diese Publisher-Landschaft oder auch die Entwicklerlandschaft so mindestens halbiert und da ging er ein bisschen darauf ein, was haben wir als Deutsche da falsch gemacht und da ging es halt darum, diese Spieleindustrie wird halt ja eigentlich aus Amerika dominiert und die haben einfach die Philosophie, wir machen Entertainment, wir bauen was Geiles und wir wollen die Leute flashen. Und die Deutschen sind halt so, ja, wir können damit Geld verdienen, wir bringen mal so ein paar mehr Spieleboxen in den Mediamarkt. Das, was man eigentlich öfter gesehen hat, also die Innovationen kommen so ein bisschen über dem großen Teich und dass das so ein bisschen dazu führt, dass wir vielleicht so die falsche Strategie haben. Aber das Gute ist, gerade wenn er das anspricht, einer aus der Szene, dann ist das, glaube ich, klar geworden. Und die haben auch ein Programm, ich glaube, Spotlight heißt das, genau, Spotlight von Trick 13. Da kann man sich als Indie-Entwickler auch so ein bisschen Tipps abholen und die fangen jetzt auch ein bisschen an zu publishen. Mhm. Das war unheimlich spannend zu hören, wie er das sieht und unglaublich offene Worte, also super Vortrag und wirklich das Highlight für mich, zumindest am zweiten Tag.
Okay, klingt sehr ermunternd auf jeden Fall, dass er sagt, okay, wir werfen nicht die Flinte ins Korn, sondern gehen einfach selber ran und machen da, dass wir die Spiellandschaft oder auch vielleicht den jungen Indies einfach so eine Möglichkeit geben, da eine Plattform zu bekommen. Ne? Das ist ja auch immer nicht ganz so leicht bei den großen, ich meine, wenn ich so einen Deck 13, die wahrscheinlich auch schon ganz andere Publisher-Deals mit irgendwie einem Steam haben oder so, könnte ich vielleicht auch stärker pushen, als wenn du jetzt da irgendwie Selbstvertrieb auf Steam betreibst.
Genau, es ist ja quasi unmöglich. Ne? Also wenn es gibt ja die ganzen vielen Self-Publisher-Möglichkeiten, auch auf Amazon und sowas kannst du ja selber was raushauen, aber das ist wieder das Thema die Sichtbarkeit, ne? Und dafür brauchst du eigentlich einen Publisher und ja, da bieten sie zumindest was an. Von daher finde ich das sehr positiv und auch wirklich lobenswert.
Wie ging es denn weiter oder hast du noch was Spannendes an Tag 2?
Genau, welchen ich noch hervorheben könnte, wäre Community-Based Game Development von Stray Fawn Studios. Die haben ein bisschen erzählt, wie sie sich eine Community aufgebaut haben und das ist ja eigentlich auch das, was die meisten Indies mittlerweile machen. Sich Leute suchen, die sich für das Thema interessieren, die in die Entwicklung mit einbeziehen und da quasi potenzielle Kunden zu generieren, aber auch Leute, die wirklich aktiv mithelfen beim Testen. Eigentlich hast du es ja auch so gemacht, weil ich bin ja quasi zu How to Dynamo gekommen als Beta-Tester, weil ich das interessant fand und war quasi Teil dieser Community. Und da haben sie so ein paar Leitfäden gegeben und auch mal gezeigt, wie sowas entsteht. Was interessant war, ist, dass man da ein bisschen aufpassen muss, was die Message an die Community geht. Die hatten da ein bisschen Probleme und zwar ging es darum, ihr helft uns, ein Spiel zu entwickeln und wir tun das gemeinsam, aber nicht wir bauen ein Spiel, weil dann hatte sie dann ein Beispiel, dann war ein Feature, das die Community nicht so toll fand und dann hatten die wirklich gesagt, okay, wir stimmen jetzt ab und wenn wir abgestimmt haben und wir überwiegen, dann baut die das wieder aus und das ist natürlich also der Worst Case, den man haben kann, ne? Und schwierig da wieder rauszukommen, deswegen muss man, glaube ich, so ein bisschen die Fronten abstecken, glaube ich, und ja, da klar machen, was ist. Und was auch ein großes Learning für mich war, du musst halt aufpassen, wie die Stimmung in der Community ist. Gerade im Internet ist das so, dass die Stimmung gleich kippen kann und immer freundlich sein. Und wenn du freundlich bist, sind die Leute auch freundlich. Und das war auch was, auch das weiß man bestimmt, aber man muss sich das, glaube ich, öfter bewusst machen. Ne?
Ja, stimmt. Das war für uns eigentlich gar nicht so einfach, dann einfach auch herauszufinden, was genau wir jetzt eigentlich überhaupt an Beta-Feedback auch in die finale Version einfließen lassen können oder so. Das ist ja halt auch immer so ein, gerade wenn du ein Erstlingswerk hast, da bist du ja auch sehr unsicher und versprichst da wahrscheinlich auch lieber ein bisschen weniger erstmal und schaust so ein bisschen. Ich meine, du kannst es ja mal beschreiben, wie kam es denn für dich an, weil ich kann das jetzt ja nur aus meiner Situation sehen. Wie war denn für dich die Kommunikation?
Also Kommunikation ist allgemein immer schwierig, gar nicht jetzt mal auf Spiele oder sonst irgendwas bezogen, sondern allgemein, aber ihr hattet ja zum Beispiel so einen Fragebogen ausgefüllt und da ging es dann so um die Einteilung, ne? Grafik, Spielprinzip und da habe ich mich auch ein bisschen gesträubt, das so in diese Kategorien rein zu schreiben, weil ich bin Gamer und ich sage, das gefällt mir so nicht und das ist quasi eure Aufgabe, das in irgendeiner Weise in diesen Prozess einzubinden. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ziemlich gut. Ihr habt ja auch einen Discord-Channel gehabt, wo ihr wirklich aktiv zur Rede standet und auch wirklich schnell reagiert habt und das ist super gewesen. Das war auch eins der Tools, die sie da empfohlen haben und noch ein weiteres Beispiel ist ja King Art Games, die machen ja mit Iron Harvest auch ein Kickstarter-Game und die haben auch einen Discord-Channel, den habe ich auch gebackt und bin da quasi auch in der Alpha-Gruppe drin und das ist einfach was Motivierendes, wenn du wirklich Teil dieses Spiels bist und auch Features vorschlagen kannst und auch bei euch hätte ich jetzt gesagt, ich glaube, das hatten wir sogar, dass eine Sache, dieser Ventilatoren-Sound nicht so ideal war oder ein bisschen gestört hat, das habt ihr auch direkt gefixt. Also von daher Hut ab, das habt ihr, glaube ich, echt gut gemacht.
Ja, vielen Dank. Übrigens nochmal ganz kurz zu dem Fragebogen, falls jetzt irgendwie die Zuhörer nicht genau wissen, also es waren halt wirklich so Kategorien wie Sound, Grafik, technische Bugs und so weiter. Wir hatten das vor allem halt auch deswegen gemacht, weil wir uns halt auch nicht sicher waren, ob quasi die Beta-Tester alle schon mal so diese typischen Games-Kategorien halt auch wirklich dann auch durchleuchten. Also ich denke mal, für dich als erfahrenen Programmierer, der halt auch selber so ein bisschen in der Games-Entwicklung aktiv ist, der durchblickt das Spiel halt auch aus einer anderen Sichtweise. Und für uns war es halt einfach auch wichtig, so ein bisschen Leitfaden mitzugeben für vielleicht Spieletester, die so nicht so erfahren sind. Deswegen war das eigentlich eher so ein bisschen so eine Art, ja, schaust dir mal an und wäre halt ganz cool, wenn du so ein bisschen drauf achtest. Und ich glaube, bei dir haben wir es ja auch gesagt, ist halt eher nur ein Leitfaden und wenn du es nicht ausfüllst, ist es auch okay, wenn du das Feedback so einfach mitgibst. Ja, cool. Also finde ich echt spannend, dass es eigentlich so eine breite Vielzahl an Vorträgen dann doch gab, die jetzt, sei es jetzt technisch irgendwie, dass man sagt, okay, wie geht es jetzt mit der Multiplayer-Entwicklung voran in Unity, aber dann doch auch solche eher Meta-Themen angesprochen wurden, irgendwie von wegen, hey, Spiele-Publisher-Landschaft in Deutschland ist schwierig, Lootboxen sind eine Gefahr aus dem Ausland und. Und von daher, lass uns doch mal vielleicht so ein Fazit gemeinsam bilden.
Okay. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, ich lasse dir mal einen Vortritt als Gast, ja.
Okay, danke. Also ich fand die Konferenz wirklich beeindruckend, weil sie mir gezeigt hat, wie die Branche so tickt, wie die Leute so drauf sind. dass sie halt mit vielen Problemen auch beschäftigt sind, die man als Indie kennt, die auch große Firmen beschäftigen. Ich würde Leuten, die versuchen, in die Branche zu kommen, und da kann man auch mal so sagen, dass die Besucher, das waren auch sehr viele Studenten, die sind da, glaube ich, auch umsonst reingekommen und von den Unis da hingeschickt worden. Von daher würde ich empfehlen, diese Branche zu besuchen und einfach mal zu schnuppern, wie die so drauf sind. Und das habe ich rausgezogen, dass das wirklich eine tolle Branche ist. Die Leute sind super offen, man kann alles fragen. Nach den Vorträgen gibt es immer eine Fragerunde und da kann man wirklich mit den Leuten persönlich reden. Da sitzt keiner auf dem hohen Ross oder sowas, was man sich vielleicht irgendwie vorstellen könnte. Super gut, und ich würde wahrscheinlich sogar nächstes Jahr wieder hinfahren, und wenn ich natürlich Losglück habe, das müssen wir schauen.
Okay, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Nee, muss auch sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Hab's nach im Nachgang auch so ein bisschen bereut, dass ich nur Tag 1 da war. Aber wirklich diese Vielzahl an Vorträgen, da muss man sagen, es war schon fast ein bisschen schade. Es waren ja, glaube ich, tatsächlich manchmal so 3 Parallelvorträge. Und da muss man immer so ein bisschen auch sich gut entscheiden, was nimmt man jetzt her. Also von daher vielleicht ein bisschen mehr Pausenzeit inzwischen auch. Wäre noch so ein Optimierungswunsch meinerseits, dass man sich vielleicht mal ganz kurz auch nochmal vernetzen kann mit den Leuten oder so, die man vielleicht bei dem einen Vortrag irgendwie getroffen hat. Du kennst es ja vielleicht, Vortrag hat noch nicht begonnen, man fängt gerade kurz das Gespräch mit irgendwie einem Nebensitzer, Nebensitzerin an und will es vielleicht im Nachgang noch ein bisschen fortführen, aber dann muss man eigentlich schon zum nächsten Vortrag hasten. Das war so ein bisschen schade. Aber wir hatten es ja, glaube ich, das kam es auch im Podcast gut rüber, schon gesagt, sehr viele spannende Vorträge. Und von daher würde ich sagen, top Sache, gerade für Studenten natürlich sehr interessant, weil kostenfrei. Und ja, von daher würde ich sagen, auch rundum zufrieden. 2019 werde ich sicher gerne wieder am Start sein. Ja.
Das klingt doch super.
Ja, super, Markus. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja. Das hat sehr viel Spaß gebracht und hoffe, es war auch für dich ein bisschen gute Unterhaltung, Spaß bringt. Ja.
Das auf jeden Fall. Dann nochmal danke für die Einladung. Ne?
Gerne, gerne. Aber wir haben natürlich noch einen wichtigen Part, und zwar den Outro-Part. Da wollen wir einfach so ein bisschen drauf eingehen, was in letzter Zeit dann auch vielleicht abseits von den German Dev Days so passiert ist. Und zwar einen Tag später, nach den German Dev Days, fand dann die Games Coach Conference statt. Auch eine sehr spannende Geschichte. Und die habe ich dann über Twitch live mitverfolgt. Und zwar hat die Technische Hochschule Mittelhessen da eben auch so eine Spieleentwicklerkonferenz veranstaltet und da auch sehr interessante Leute da gehabt, die quasi dann auch Auskunft gegeben haben, auch Leute unter anderem von Crytek, die einfach so ein bisschen Einblicke gegeben haben in Entwicklung, wie ist es abgelaufen, und unter anderem war da auch wieder mein persönlicher Heilsbringer, der Rudolf Inderst von Koch da, der auch nochmal so ein bisschen Einblicke in Social Media und PR gegeben hat. Und wer sich das anschauen möchte, wir verlinken es auch in den Shownotes. Das Ganze lässt sich einfach auch bei Twitch als VOD quasi im Nachgang anschauen. Sind, glaube ich, so 8-9 Stunden Material, und das ist auf jeden Fall nochmal eine Menge Inputs, und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, würde ich sagen. Liebe Grüße gehen da auch raus an die Katharina, die das Ganze, den ganzen Twitch-Set und so mitbetreut hat und da auch mitverantwortlich war für die Orga. Also hat viel Spaß gemacht. Danke, Katharina, ja.
Klingt ja auf jeden Fall interessant, und was ich auch super finde, dass die es halt als Video anbieten, ne? Dass ich das quasi auch nochmal nachgucken kann, weil ich kann das jetzt persönlich gar nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist gerade auch so, was ich schön finde. Man will es vielleicht einfach auch jemand zum Beispiel zeigen, ich möchte es dir mal zeigen, oder ich kenne jemand anderen, der vielleicht sagt, ja gut, wie funktioniert das jetzt nochmal beim Sounddesign bei Crytek oder so, und kann ich einfach sagen, ja, schaust dir einfach halt das Video bei Twitch an, dann hast du nochmal alle Informationen, und dann passt es eigentlich auch ganz gut. Aber so gesehen, wirklich eine spannende Konferenz. Was auch noch an Gaming oder Game Dev Content vielmehr noch reinkam, ist jetzt die Kollegen vom Game Dev Podcast. Ich glaube, du hörst ja auch da mal rein, was die Kollegen so machen, ne?
Ja, die haben eine längere Pause gehabt, aber ich bin froh, dass sie wieder da sind.
Genau, Thema Outsourcing. Ich habe den schon komplett durchgehört, den Podcast. Hat mir super viel Spaß gebracht. Waren wieder ein paar interessante Insights dabei. Und würde ich sagen, verlinkt man einfach auch unterhalb vom Podcast in den Shownotes. Hört da gerne mal rein, wenn euch irgendwie interessiert, ja, ab wann lohnt sich vielleicht Outsourcing, was muss ich beachten, ja, ist ja auf jeden Fall auch immer so eine Sache, Outsourcing als Kostenfaktor, als Sparfaktor vielleicht. Solche Fragen werden da unter anderem auch beantwortet. Hattest du schon eine Möglichkeit reinzuhören, oder bist du noch da quasi ohne Podcast-Hearing?
Nee, leider noch nicht. Da ist der GameStar-Podcast mir dazwischen gekommen. Ist, glaube ich, erst auch seit einer Woche draußen, der, ne? Der Outsourcing-Podcast. Und ja, mich schrecken diese 3 Stunden immer ein bisschen ab. Aber ich fahre morgen wieder nach Bremen, bin 1,5 Stunden unterwegs. Von daher kann ich zumindest die Hälfte schon mal hören.
Cool, also lohnt sich auf jeden Fall. Da viel Spaß schon mal dabei, Markus. Ne?
Ja, danke.
Ansonsten muss man natürlich immer sagen, schaut gerne bei uns im Discord vorbei. Also da gibt es nicht nur die Beta oder da war nicht nur die ganze Beta-Phase quasi mit begleitend, sondern wir nutzen den natürlich auch jetzt wieder vermehrt vom Feedback einholen über den Podcast und in der nächsten Folge, denke ich mal, können wir auch so ein bisschen darüber berichten, wie es jetzt weitergeht mit Episode 2 und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Link natürlich auch, wie genau sagt, in den Shownotes. Und ja, zu guter Letzt bleibt mir nur zu sagen, wir sind auch bei iTunes vertreten, da könnt ihr uns natürlich gerne die verdiente 5-Sterne-Bewertung hinterlassen oder eine Rezension schreiben, würde uns auch sehr freuen. Und wir hören uns voraussichtlich in 14 Tagen wieder. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao.